Ein sehr herzlich gegrüßter Sendung Spiritualität im Advent bei Radio Horeb. Ein lieber Gruß auch an die Hörer von Radio Maria. Am Mikrofon begrüßt Sie ganz herzlich Renate Mewes. In den letzten Tagen des Advents feiert die Kirche die Liturgie mit den sogenannten O-Antiphonen. Das sind Anrufungen, die aus dem Alten Testament stammen, aus Jesaja, Exodus und den weisheitlichen Büchern. In dieser Sendung schauen wir auf diese vorweihnachtlichen O-Antiphonen und dazu darf ich ganz herzlich begrüßen Pater Johannes Maria Poplotzki von der Gemeinschaft der Seligpreisungen aus Blagnac in Frankreich. Schön, dass Sie bei uns sind.
Grüß Gott, liebe Frau Mewes. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Pater Johannes Maria ist Regens des Priesterseminars der Gemeinschaft sowie Mitglied der Generalleitung der Gemeinschaft der Brüder Blagnac in Frankreich. Was ein O-Antiphon ist, was er beinhaltet, wie er aufgebaut ist und was die einzelnen Anrufungen zum Ausdruck bringen sollen, darüber hören Sie jetzt Gedanken von Pater Johannes Maria Poplotzki. Bitte schön.
Dankeschön für die schöne Hinführung. Ja, ich weiß nicht, wie Ihnen es geht, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Adventszeit rauscht oft so an einem vorbei. Kaum hat man richtig realisiert, dass wir im Advent sind, also in der Vorbereitung auf Weihnachten, dann ist es auch schon bald soweit. Und ja, die Liturgie, die hilft uns dabei, uns mit wachsamen Herzen und sehnsüchtigen Herzen auf Weihnachten vorzubereiten. Und sie bedient sich dabei verschiedener Elemente, die uns manchmal gar nicht so direkt bewusst sind. Aber dazu gehören eben auch diese sogenannten O-Antiphone. Das ist also jetzt sozusagen die letzte Stufe, die gezündet wird jetzt vor Weihnachten ab morgen, ab dem 17. Der Wochentag wechselt dann jedes Jahr, aber ab dem 17. bis zum 24. in diesen 7 Tagen vor Weihnachten gibt es also nochmal eine Steigerung der Vorbereitung, so wie wir am Adventkranz ja auch die Kerzen Woche für Woche anzünden und uns ja steigern, vorbereiten auf Weihnachten. So sind diese O-Antiphone diese Woche vom 17. bis 24. also auch nochmal eine besondere Zeit in der besonderen Zeit. Und diese O-Antiphone, ja, sie werden in der Liturgie gesungen, vor allen Dingen, wer das Stundengebet betet, also als Antiphone vom Magnificat, aber häufig auch in der Heiligen Messe, manchmal vor dem Evangelium, auch in manchen Gottesdiensten. Es gibt ja im Gotteslob auch eine Interpretation, eine Umsetzung dieser Antiphone in der Nummer 222, wird auch manchmal dann auch als Eingangslied genommen für die Heilige Messe. Ein bekanntes Lied mit bekannter Melodie. Und wir wollen uns einfach in dieser Sendung ein bisschen mit dem Inhalt mehr beschäftigen, damit dieser Inhalt für uns auch an Bedeutung gewinnt, mit dem uns die Liturgie eben vorbereiten möchte. Und dass wir uns durch dieses Element, dass es für uns auch Nahrung wird, mehr Nahrung sein kann und wir uns dadurch auch gezielter ja eben vorbereiten lassen auf Weihnachten. Ganz grundlegend nochmal, weil für viele ist dieser Begriff vielleicht auch fremd, Antiphon, was bedeutet das eigentlich, was heißt es? Also im engeren Sinn ist Antiphon aus dem Griechischen bezeichnet im gregorianischen Choral einen Vorvers, ein Kehrvers oder auch ein Refrain, der Verse eines Psalms oder eines Kantikums auch einrahmt. Und er wird vor und nach den Versen gesungen, gegebenenfalls auch nach mehreren Versen wiederholt. Also meistens eben einem Psalm oder wie wir es eben bei den O-Antiphonen kennen, jetzt auch dann umrahmen diese O-Antiphone das Magnificat, das in der Vesper gebetet wird. Diese Antiphone oder antiphonalen Gesänge, die gibt es im Stundengebet und im Proprium der Messe und wechseln, sind unterschiedlich, markieren besondere Zeiten im Kirchenjahr oder auch einen besonderen Festtag. Und dieser Text, der Inhalt eines solchen Kehrvers, ist entweder dem Psalm selbst entnommen, den er einschließt, Oder aber der Liturgie des Tages. Häufig auch ist es ein Vers aus der Heiligen Schrift, also aus der Lesung, die vielleicht folgt. Und es bildet somit ein kommentierendes und auch ein reflektierendes Element des Gottesdienstes. Hilft uns also, die Texte, die Worte Gottes zu verinnerlichen und tiefer in uns aufzunehmen. Die sogenannten O-Antiphone haben also ihren Namen vor allen Dingen dadurch, dass sie mit O beginnen. O, ein O-Antiphon. Dazu komme ich dann also gleich, wenn ich dann auf die einzelnen Inhalte eingehe. Ich habe schon gesagt, dass wir sie an 7 Tagen, jetzt in den folgenden 7 Tagen, in besonderer Weise in der Liturgie hören, sie auch selber singen oder hören. Und das sind Anrufungen, die sich auf messianische Titel Christi aus dem Alten Testament beziehen. Und das ist schon mal sehr interessant, weil in diesen Versen kommt Jesus Christus selber gar nicht vor. Auch Gott wird nicht direkt benannt, sondern es sind Titel, die auf ihn hinweisen und wo wir als Hörer eigentlich dann gerufen sind, selber dann im Glauben diesen Titel dann auf Christus zu beziehen. Es ist also eigentlich auch so eine Anfrage an uns. Wer ist Jesus Christus für mich? Ist er meine Sehnsucht? Und das, was ausgesagt wird von ihm, kann ich es tatsächlich auf ihn hinbeziehen? Ist das auch der Jesus Christus, an den ich glaube, der diese zentrale Rolle auch in meinem persönlichen Leben spielt? Insofern dienen diese Antiphone auch dazu, mich selber im Glauben zu festigen, im Glauben zu stärken und auf den hinauszurichten, der mir also entgegenkommt. Jeden Tag. Jeder Tag im Kirchenjahr ist ja wie ein Advent. Ich gehe auf Christus zu, auf Christus am Ende meines Lebens, aber den wir im Advent auch ganz besonders feiern als der, der diese, ja, der in diese Welt neu kommen wird, zu Weihnachten, aber auch am Ende der Welt bei seiner Wiederkunft in Herrlichkeit. Und so bereitet die ganze Kirche sich auf diese Wiederkunft vor, die wir antizipieren zu Weihnachten. Und wie ist die rechte Vorbereitung auf jemanden, den man schätzt, den man liebt? Es ist also diese Vorbereitung, dass wir ihm im Glauben auch nahe sind, dass wir unseren Glauben auch erneuern, unsere Sehnsucht, unsere Hoffnung auf ihn. Diese O-Antiphone haben also alle denselben Aufbau. Wie ich schon gesagt habe, sie beginnen mit O, einem bewundernden, einem Ausruf des Staunens. Also wenn wir das bildlich beschreiben wollen, wie schauen Sie auf ein wunderbar groß inszeniertes Feuerwerk? Da gibt es dann auf einmal diese großen Blumen am Himmel, ganz überraschend, weil nach einem Knall weiß man nicht direkt, welche Farben und welche Muster dann am Himmel entstehen. Und es ist dann wie ein überraschender Ausruf, ein Staunen, aber auch auf Naturphänomene, die uns in uns eine große Freude auch auslösen. Ja, so ähnlich ist, soll das also auch sein. Diese O-Antiphone, die also mit einem Ausruf des Staunens eigentlich beginnen auf Gottes Heilstaten und letztendlich auch ein bewundernder Ausdruck auf Christus selber, der in einer besonderen Weise uns entgegenkommt, wie dann der folgende Text es auch ausdrückt. Also an dieses O schließt sich dann ein messianischer Hoheitstitel aus dem Alten Testament an, wie ich schon gesagt habe, der, ohne es explizit zu tun, aber auf Christus hingedeutet wird, auch durch unseren Glauben. Also die Interpreten oder diejenigen, die diese Anrufung dann auch immer wieder aktuell werden lassen, das ist die Kirche selbst, das sind wir, jeder von uns. Auf diesen Hoheitstitel folgt dann eine Aussage über das, was der Herr tut oder wie, in welcher Weise er seine Herrschaft ausübt. Ganz generell können wir sagen, was ist das Anliegen, dass Christus in diese Welt kommt? Ja, diese Welt zu retten, diese Welt zu erlösen. Wir besingen ihn als Erlöser, als Heiland und als Retter. Aber in den Antiphonen kommen dann noch andere Aspekte zum Ausdruck, die wir damit in Verbindung setzen können. Jesus Christus als unseren Heiland und Erlöser, Und dann werden wir ja an den Antiphonen, also verschiedene andere damit verbundene Attribute kennenlernen, die noch einmal dann für uns, auch für unser persönliches Leben, bedeutsam sind und die ich als solches auch für mich in Anspruch nehmen darf. Und schließlich enden diese Antiphonen mit dem eindringlichen Ruf, komm. Also das kennen wir auch am Ende der Schrift. Diese Antiphonen sind auch inspiriert von der Offenbarung. Maranatha, komm, Herr Jesus, komm. Also nach dem Bestaunen der Heilstaten oder das, was Jesus in seiner Herrschaft auch ist und auch tut, das fließt dann über in ein in diese Sehnsuchtsbitte, ja komm Herr, also zögere nicht, komm Herr, und als den wir dich anrufen, als den, an den wir an dich glauben und hoffen, komm und verwirkliche das, realisiere das jetzt und zögere nicht. Jetzt ist die Stunde des Heils. Jetzt ist hier der Moment, wo wir dich brauchen, Herr, wo wir dich ersehnen. Also wir bringen dem Herrn auch in diesem Sehnsuchtsruf all unsere Erwartungen entgegen und auch all unsere Nöte und Anliegen, die erlösungsbedürftig sind. Das ist ja diese wunderbare Prägung auch des Advents. Also es ist ja so eine Spannung da drin. Auf der einen Seite die großen Verheißungen Gottes, dass er treu ist, dass er auf sein Volk schaut und mit großer Barmherzigkeit und auch Zärtlichkeit, also viele Bilder und auch sehr emotionale Ausdrücke hören wir in der Schrift in diesen Tagen. Ja, all das ist gepaart, diese Verheißung, natürlich mit einem Umstand der Erlösungsbedürftigkeit, der großen Not, der großen Leides auch. Das heißt, dem Umstand letztendlich der Sünde, der persönlichen Sünde, aber der Sünde auch der Menschheit, die einen Erlöser bedarf, die einen Retter, einen Heiland auch bedarf. Ja, im Laufe unseres Lebens wird uns das vielleicht immer tiefer bewusst, auch unsere eigene Unzulänglichkeit, aber auch in diesen aktuellen Tagen, dieser schwierigen Prüfung für die ganze Welt, in der wir stehen, auf verschiedenen Ebenen, können wir umso mehr in diesen Ruf dann letztendlich auch mit einstimmen. Herr, komm, komm in deiner Kraft, komm mit deiner Macht, komm mit deiner Erlösung. Ja. Das ist sozusagen der Vorspann, der schon sehr viel uns nahe bringt von diesem Gehalt, von diesem geistlichen Gehalt, auch dieser O-Antiphon. Vielleicht noch eine kurze Information. Hier habe ich verschiedene Quellen gefunden. Diese O-Antiphone gibt es in der Liturgie eigentlich seit dem 8. Jahrhundert. Andere Quellen besagen, dass es in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts die ersten schriftlichen Quellen eigentlich gibt, also anscheinend nicht ganz gesichert, aber es zeigt, dass sie schon eine 1000 Jahre alte Tradition innerhalb der Liturgie haben, innerhalb des kirchlichen Lebens. Und wie es oft ist in der Liturgie, so hat man hier auch alte römische Traditionen mit übernommen, denn dieser Aufbau dieser Ruflieder, der ähnelt sehr stark den Ausrufen, die man den römischen Kaisern und Königen entgegengebracht hat, nach einem Sieg, nach dem Wiederkommen, nach der Wiederkunft einer großen siegreichen Schlacht sozusagen. Und der Herrscher ist wiedergekommen und er wurde dann gefeiert mit all den Gütern, die dann durch diesen Sieg dann auch herbeigebracht wurden und das Volk dann auch teilhaben konnte. Also das wurde dann entnommen und auch dann auf Christus übertragen. Weihnachten ist ja auch das Fest der Gaben, der Geschenke, aber durchaus geistlich gesehen, aber auch greifbar durchaus. Also der Herr möchte uns beschenken, er möchte unser Leben zur Fülle führen. Zur Fülle auf geistlicher Ebene, aber auch, was unser Leben hier auf Erden ausmacht, auf den verschiedenen Ebenen. Denn Gott ist ein Gott, der dieses Leben liebt und auch alle Seiten dieses Lebens auch kennengelernt hat. Also von ihm können wir viel erwarten und viel erhoffen. Und ein letztes noch, die 7-Zahl. Also es sind 7 Tage, 7 Antiphone und Sie kennen diese 7-Zahl, die Zahl eine der Fülle. In der Zahlensymbolik ist 7 ja zusammengesetzt aus 3 und 4. Die 3 ist der Inbegriff der Dreifaltigkeit, der Fülle, der Heiligkeit auch. Und die Zahl 4 symbolisiert eher das Irdische. Also die 4 Grundelemente, die 4 Himmelsrichtungen, also eine Zahl des Erdverbundenseins und sie verschmelzen beide Aspekte wie in Jesus Christus selber auch, wahrer Gott und wahrer Mensch. In ihm ist also das Menschliche, das Irdische erlöst worden und hineingenommen in das Himmlische, in das Göttliche durch seine heilsrettende Tat. Also diese 7 selber ist auch schon ganz symbolträchtig. So, damit wollen wir also beginnen mit der Betrachtung der Antiphonen im Einzelnen. 7 sind es. Ich stelle die Hauptthemen, die diese Antiphone besingen, kurz vor. Das ist im ersten, also der morgen besungen wird, Weisheit. O Weisheit. Danach O Adonai. Adonai, der hebräische Ausdruck Gott, Gottes, Gott der Herr. Danach Spross aus Isais Wurzel, alles alttestamentliche Umschreibungen oder Begriffe. Schlüssel Davids folgt darauf. Morgenstern, o Morgenstern, o König der Völker, o Immanuel. O Immanuel, das ist dann dieser Aufstieg bis hin zu Weihnachten, die letzte Antiphon, o Immanuel, die wir also am Vorweihnachtstag dann hören, die besungen wird. Und beginnen wir also zugleich mit der ersten. Ich werde die Antiphon kurz vortragen und dann ein paar inhaltliche Worte, Interpretationen dazu geben. Also morgen am 17. Dezember. O Sapientia, o Weisheit, hervorgegangen aus dem Mund des Höchsten, die Welt umspannst du von einem Ende zum anderen. In Kraft und Milde ordnest du alles. Komm und offenbare uns den Weg der Weisheit und Einsicht. Ja, also diese erste Antiphon besingt die Weisheit. Sie kennen vielleicht auch das Buch der Weisheit aus dem Alten Testament. Diese Weisheit, die nicht irgendwie eine Schlauheit ist, sozusagen ein Reichtum an Wissen, wie wir es vielleicht erstmals denken würden, sondern Weisheit, diese Weisheit im Alten Testament wird auf Christus übertragen. Er in seiner Person ist die Weisheit Gottes. Und die verschiedenen Aspekte dieser Antiphone sind entnommen verschiedener Schriftstellen aus Jesus Sirach zum Beispiel. Ich ging aus dem Mund des Höchsten hervor, aus Weisheit 8,1, machtvoll entfaltet sie ihre Kraft von einem Ende zum anderen und durchwaltet voll Güte das All. Oder Jesaja, wer könnte ihm, Gott, zeigen den Weg der Klugheit? Also all das steht dahinter. Diese Weisheit ist Christus selber. Durch die Weisheit Gottes wurden Himmel und Erde erschaffen. Alles ist in diesem wunderbaren Plan eigentlich Gottes enthalten, in deren Zentrum Jesus Christus steht. Gott hat Christus für uns zur Weisheit gemacht, heißt es im Kolosserbrief 2,3. Gott hat Christus für uns zur Weisheit gemacht, damit wir in ihm ihre Schätze finden. Und von diesem Christus wird gesagt, er herrsche in Kraft und Milde. Also die Gedanken Gottes sind nicht unsere Gedanken, aber in Jesus Christus finden wir alle Antworten auf die Fragen unseres Zeit und unseres Lebens, wenn wir ihm vertrauen. In ihm, er ist das Alpha und das Omega. Von ihm her und auf ihn ist die ganze Schöpfung. Er ist der Ursprung und der Ziel auch das Ziel auch meines persönlichen Lebens. Und so können wir bei dieser Antiphon uns dann auch fragen, wenn wir sie aufnehmen in uns, welcher Weisheit folge ich denn? Auf welche Weisheit gründe ich mein Leben? Sind es rein menschliche Weisheiten, wie sie uns vielleicht durch die Medien, durch bestimmte Ratgeber, durch das eigene Studium auch vermittelt werden? Aber letztendlich geht es darum, dass wir uns im Glauben der Weisheit Gottes annehmen. Manchmal im Vertrauen, aber durchaus nicht nur in einer Herzenszuwendung, sondern auch in dem Maß, wie wir seinen Willen für unser Leben auch verstehen. Aber selbst wenn es manchmal im Dunkeln bleibt, dieser Ratschluss, so wissen wir, dass er unsere tiefste Orientierung und Wegweisung ist. Und dass wir gerufen sind, ihm zu folgen, wenn wir den Weg zum Heil finden wollen. Und das Heil, ihn auch als Heiland in unserer Mitte empfangen wollen. Also von ihm her alle Weisheit zu empfangen und ihn als auch die Weisheit Gottes zu preisen. Wo Gott sich selbst offenbart, erkennen wir letztendlich in Jesus Christus seine Wege, die für unser Leben heils bestimmend und heils entscheidend sind. Dies also nur einige Gedanken zu dieser ersten Antiphon und eilen wir gleich weiter zur zweiten Antiphon, die wir dann am Samstag hören werden. O Adonai, Herr und Führer des Hauses Israel, im flammenden Dornbusch bist du Mose erschienen und hast ihm auf dem Berg das Gesetz gegeben. Komm und befreie uns mit deinem starken Arm. Also hier auch sehr, sehr schöne Bilder. Der Dornbusch, der uns aus dem Alten Testament bekannt ist. Vielleicht war jemand von Ihnen auch schon mal am Berg Sinai, bei dem wunderbaren Katharinenkloster. Dort wird ja dieser Dornbusch auch verehrt. Ohne auch hier ins Detail zu gehen, ob es sich tatsächlich um denjenigen handelt. Aber dieser Dornbusch ist also ein starkes Bild für Gottes Offenbarung. Und das Feuer selber, das Licht, ist ja ein sehr starkes Element, ein bildhaftes Element dieser Adventszeit auch. Das Licht, das das Dunkel erhält, das Feuer, das wärmt. Das Feuer hat eine zerstörende Kraft, aber auch eine lebensspendende Kraft. Es ist dieses Element, das Dinge verbindet. Im Feuer schmelzen die Dinge zusammen, werden geeint. Also wir können uns diesem Element auch bedienen. Aber es ist auch, Feuer ist auch der Ausdruck der Reinigung. Also wir brauchen diese Reinigung, wir brauchen auch diese Läuterung in einem durchaus positiven Sinn. Wenn wir an das Fegefeuer denken, hat es vielleicht eher einen negativen Anklang. Aber das Feuer grundsätzlich ist eine läuternde Kraft, die uns erhält, die uns reinigt, die uns rein macht, um Gott auch in uns aufzunehmen, in diesem Leben. Ja, in meinem persönlichen Leben. Ja, und Gott hat sich also in diesem Feuer des Dornbusches auch offenbar. Darin wird er auch erkennbar. Es gibt ja diese schöne Seligpreisung auch. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Also auch hier wieder das Licht, die Freude, die Reinheit, die uns dann auch Gott in seiner Wirklichkeit tiefer erkennen lässt, als der, der er ist in seiner Liebe zu mir. Ja, und da können wir uns dann auch die Frage stellen wieder, was gibt mir Licht in meinem Leben? Und vielleicht habe ich auch verschiedene Enttäuschungen schon erlebt, wo ich auf falsche Lichter gesetzt habe, die mich nicht wirklich erwärmt haben, die mich in die Irre vielleicht geführt haben. Und dadurch jetzt auch diese Neuorientierung oder dieser Hinweis, ja, dem Licht Christi zu folgen und sein Licht in meinem Leben zu empfangen. Und so wie ähnlich wie am Pfingstfest der Heilige Geist sich herabgelassen hat in Feuerzungen, also Gott wirklich als dieses Licht, dieses Feuer in meinem Leben, dass er sich zeigt, dass er sich offenbart und dass ich ihn als denjenigen empfange. Ja, damit gepaart ist dann auch wieder diese Sehnsucht, dieses Komm, dass ich dieses Feuer der Liebe Gottes in meinem Leben zulasse, keine Angst habe, mich verzehren zu lassen und umgestalten zu lassen von diesem Feuer Ja, wir werden jetzt kurz eine Pause machen. Eine Antiphon bliebe eigentlich noch für diesen ersten Teil, aber wir werden ihn in den zweiten Teil hinübernehmen, weil doch jetzt schon sehr viel auch vermittelt wurde. Wollen wir hier eine kleine Liedpause machen.
Spiritualität bei Radio Horeb. Wir befassen uns heute mit den O-Antiphonen, die uns mit einer Sehnsucht nach dem Erlöser auf das Weihnachtsfest einstimmen. Nach der Einführung und der Vorstellung der ersten zwei O-Antiphonen schauen wir im zweiten Teil auf die weiteren Anrufungen. Unser Gast ist Pater Johannes Maria Poplotzky von der Gemeinschaft der Seligpreisungen aus Blagnac in Frankreich. Wir hören jetzt den zweiten Teil.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, dass schon ein bisschen Sehnsucht in Ihnen neu entbrannt ist. Und diese, ja, wenn wir uns so ganz hineinnehmen lassen von diesem Antiphon, ja, soll nochmal weiter gesteigert werden, um ja unsere ganze Liebe auch zum Herrn zum Ausdruck zu bringen, der uns ja entgegenkommt. Das ist ja wie so eine doppelte Bewegung. Wir machen uns auf den Weg. Aber gleichzeitig bleibt der Herr nicht bei sich und wartet, bis wir irgendwann bei ihm angekommen sind, sondern er selbst kommt uns ja mit seiner Gnade entgegen, macht sich zu uns auf den Weg. Das ist sehr schön, immer auch zu sehen, diese doppelte Bedeutung. Schauen wir jetzt also auf die dritte Antiphon. Am 19.12. werden wir hören, O Radix Jesse, O Spross aus der Wurzel Jesse, gesetzt zum Zeichen für die Völker. Vor dir verstummen die Herrscher der Erde, dich flehen an die Völker. Komm und errette uns, erhebe dich, säume nicht länger. Komm und errette uns, erhebe dich, säume nicht länger. Der Grundtext von dieser Antiphon ist der sehr bekannte Text, den wir auch an anderer Stelle im Advent hören, aus dem Buch Jesaja, aus dem 11. Kapitel. Die Verse 1 bis 11. Und da heißt es, doch aus dem Baumstumpf Isais wächst ein Reif hervor. Ein junger Trieb aus seinen Wurzeln bringt Frucht. Der Geist des Herrn lässt sich nieder auf ihn. Der Geist der Weisheit und der Einsicht. Der Geist des Rates und der Stärke. Der Geist der Erkenntnis und der Gottesfurcht. Ja, also eine starke Prophezeiung, das ist sehr schön zu sehen auch. Diese Adventszeit ist ja die Erfüllung verschiedenster Verheißungen, die sich vor 2000 Jahren in Bethlehem erfüllt haben mit dem Kommen Christi in unsere Welt, aber die gleichzeitig sich auch immer wieder erneuern. Und das Schöne ist ja auch zu sehen, dass die Gaben, das, was hier über Christus ausgesagt wird, dass er dieser Träger dieser Gaben ist, dass er diese Gaben nicht für sich behält, sondern dass er sie mitteilt. Es sind besondere Gaben des Geistes, die wir auch betrachten beim Pfingstfest und die wir geschenkt bekommen in der Gnade der Taufe, in der Gnade der Firmung. Und jedes Mal eigentlich, wenn wir in besonderer Weise den Herrn in unserem Leben empfangen, bevorzugt durch die Sakramente, wenn wir zur Heiligen Beichte gehen zum Beispiel, werden wir mit diesen Gaben beschenkt, einer tieferen Erkenntnis, mit einer tieferen Stärke auch, mit Erneuerung in unserer Frömmigkeit. Also das, was auf Christus hier ausgesagt wird, gilt auch für uns, wenn wir Christus in unser Leben aufnehmen, wenn wir ihn in unser Leben hineinlassen, wenn er Fleisch wird. Schön ist auch dieser Aspekt zu sehen, ja, zum Zeichen für die Völker. Dieser Spross ist gesetzt zum Zeichen für die Völker. Also hier schon eine Steigerung, dieses Offenbarwerden, diese Manifestation Gottes hier auf der Erde, sie verstärkt sich, sie nimmt Deutlichkeit an. So sehr, dass, wie es dann heißt, vor dir verstummen die Herrscher der Erde, vor dir verstummen die Herrscher der Erde, Also hier ist mit Herrschern, es sind vor allen Dingen jene gemeint, die eigentlich nicht Gott an die erste Stelle setzen, sondern ihr eigenes Machtstreben. Und wir haben vielleicht oft den Eindruck, ja, die Kirche ist eher diejenige, die sich beugen muss. Und die anderen Kräfte sind stärker, gerade in unserer Zeit, wo die Kirche sehr zurückgedrängt wird, dass das Leben der Gläubigen eigentlich überhaupt keine Bedeutung mehr darstellt. So hat man den Eindruck im gesellschaftlichen Leben. Aber nein, hier wird also ausgesagt, dass Christus in seiner Kraft, ja, wie im Magnificat, wie wir es im Magnificat eben auch besingen, er stürzt die Stolzen vom Thron. Also er richtet in seiner Liebe seine Herrschaft auf so sehr, dass sich alle Kräfte, die sich ihm entgegenstellen, letztendlich beugen müssen. Und dass sie anerkennen müssen, dass er der Herr der Geschichte ist, der Herr des Lebens, dass ihm alles unterworfen ist. Das ist also eine Prophezeiung, die sich mit dem Kommen Jesu erfüllt hat, aber auch noch aussteht, endgültig bis zu seinem Kommen in Herrlichkeit. Und hier also neu die Frage für uns, können wir diesen Antiphon auch mit gläubigem Herzen beten? Das bedeutet neu, welcher Macht bin ich unterstellt? Ist es wirklich Christus der Herr, dass ich auch vor ihm regelmäßig meine Knie beuge? Also in Anbetung, in Liebe, nicht weil ich sozusagen mehr oder weniger gezwungen bin, sondern ja in dieser Haltung eigentlich der Anbetung und der Liebe, die ich vor dem Allerheiligsten Sakrament, dass ich anerkenne, dass ich sein Kind bin, dass er der Schöpfer des Himmels und der Erde ist, mein König, der auch über mein Leben regieren darf und regiert, dass ich ihm anvertraue, weil ich weiß, dass er es gut mit mir meint. Weil ich weiß, dass er für mich nur das Glück in Fülle bereithält und mich zur vollkommenen Freude auch führen möchte. Kommen wir zur vierten Antiphon, dem Schlüssel Davids. O Clavis David, o Schlüssel Davids, Zepter des Hauses Israel, du öffnest und niemand kann schließen. Du schließt und keine Macht vermag zu öffnen. Komm und öffne den Kerker der Finsternis und die Fesseln des Todes. Also auch ein sehr bildhafte Antiphon, das im Zentrum also diesen Ausdruck des Schlüssels trägt. Und dieses Bild vom Schlüssel, das ist eigentlich Jesaja 22,22 entnommen. Aber wenn Sie in einer Konkordanz mal nachschauen, das ist auch immer sehr spannend, an welchen Stellen dann verschiedene Namen oder Begriffe auch vorkommen, hier also Schlüssel, so findet man hier ganz viele Stellen, auch fast unerwartet. Also Jesaja habe ich gerade zitiert, aus dem Buch Jesaja sind ja ganz viele Wendungen übernommen, die wir jetzt auch schon gehört haben, eben auch der Schlüssel, sozusagen Schlüssel, aber auch in der Offenbarung. Und bekannter vielleicht noch für Sie ist auch die Schlüssel des Himmelreichs, die Christus Petrus übergibt, die Schlüssel zum Schließen oder zum Öffnen. Ja, wir können also sagen, dieser Schlüssel ist letztendlich auch ein bildliches Wort, Zugang finden. Also eine Tür, die verschlossen ist, zu der haben wir keinen Zugang. Aber die Schlüssel, wenn wir die Schlüssel haben, um diese Tür auch zu öffnen, ja, finden wir Zugang zum Heil, finden wir Zugang zur Erlösung. Es geht also darum, diese Schlüssel letztendlich auch zu finden. Und es wird auf Christus selber übertragen. Wir kennen ja auch andere Ausrufungen von ihm, besonders aus dem Johannesevangelium, wo Jesus selbst sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Oder ganz besonders dann noch im 10. Kapitel, wo vom guten Hirten die Rede ist, der gute Hirte, der seiner Herde vorausgeht und sie folgen ihm, aber auch, ich bin die Tür. Also er ist derjenige, der die Tür öffnet, der die Tür auch selber ist zum Heil und der uns auch durch diese Tür vorausgegangen ist. Zum ewigen Leben hin, uns auf grüne Weide zu führen. Also derjenige, der uns öffnet auf den Weg, also der Weg auch ist und der uns auch vorangegangen sind, dem wir also auch folgen dürfen. All das schwingt hier eigentlich in besonderer Weise mit und sind wunderbare Ausdrücke über das Messias-Sein des Herrn. Und wir können uns auch hier wieder fragen, wer ist mein Schlüssel? Also Schlüssel zum Geheimnis eigentlich meines Lebens, um den Sinn auch meines Lebens zu finden. Ist das wirklich Christus? Welche Schlüssel habe ich auch, um aufzuschließen, vielleicht auch anderen ihren Sinn finden zu lassen, das Geheimnis ihres Lebens eigentlich ihnen aufzuschließen, die Tür zu öffnen für die Wege des Heiles. Also durchaus auch eine missionarische Dimension. Wenn ich Christus besitze, dann kann ich von mir sagen, ja, ich habe das Heil gefunden. Ich habe die Schlüssel auch zum Leben gefunden. Und gleichzeitig möchte mich Christus dann selber auch als Schlüssel benutzen für andere. Er möchte mich benutzen, dass ich diesen Weg andere erschließen lasse. Wir kennen das ja auch in sehr kritischen Aussagen über die Pharisäer, wo Jesus dann sagt, ja, ihr selbst, ihr legt anderen ein Joch auf. Ihr verschließt ihnen eigentlich den Weg dann zum Heil. Ja, also wo wir uns auch fragen können, was ist mein Zeugnis, das ich gebe? Wie Johannes der Täufer bin ich das Licht auch, also Christus ist das Licht, aber trage ich in mir dieses Licht des anderen dann auch, den Weg leuchtet, andere auch den Weg finden lässt. Ja, alles mündet dann wieder in diesen Ruf, öffne, Herr, öffne, mein Gott, den Kerker meines Herzens, also da, wo ich verschlossen bin. Und da gibt es vielleicht Dinge auch, die mich gefangen nehmen, mich gefangen sein lassen in meinen Gefühlen, in meinen Ängsten, in meinen Vorstellungen. Und ja, Herr, all das darf ich dir öffnen oder das darf ich dir anvertrauen, Herr, und dich bitten. Öffne, Herr, öffne mein kleines Herz, öffne diesen Kerker, öffne diese Verschlossenheit und befreie mich, heile mich, Herr, denn du bist der Schlüssel und du bist das Heil für mich. Ja, also eine sehr schöne Antiphon, die dann uns weiterführt für den Tag danach am 21.12. zur Anrufung Christi als Morgenstern. O Orient, o Morgenstern, Glanz des unversehrten Lichtes, der Gerechtigkeit, strahlende Sonne, komm und erleuchte, die da sitzen im Finsternis und im Schatten des Todes. Diese Antiphon hat fast österlichen Anklang auch. Christus, der hinabgestiegen ist in die tiefsten Tiefen der Unterwelt, um alle Menschen zu befreien, um allen Menschen das Heil zu schenken. So erwarten wir ihn auch in dieser Zeit, um dem Dunkel Licht zu bringen. Morgenstern ist ja auch die Venus, also auch ein sehr schönes Bild, mit dem wir, ja, das wir in unser Leben hineinlassen können. Der Sternenhimmel ist ja von wunderbarer Gestalt. In unserer Zeit, ich selbst bin in Berlin aufgewachsen, so viele künstliche Lichter, mit denen man umgeben ist, dass einem manchmal, ja, dieser Blick einfach, man gar nicht diesen Reflex hat, auch den Kopf zu erheben und in den wunderbaren Sternenhimmel zu schauen, wenn die Nacht klar ist. Und das ist gleichzeitig eine große Lehre auch für uns, also in einem positiven Sinn, diese Lehre mit H, also die Natur, die uns auch zum Staunen bewegt über die Größe Gottes, und Lehrmeister ist auch in vielen Aspekten, die wir auf jeden Fall auf Gott übertragen können oder in denen wir Gott erkennen können. Also hier der Morgenstern, die Venus, die gleichzeitig auch der Abendstern ist. Also der erste Stern, der am Himmel leuchtet. Und ich habe ganz ein bisschen bei der Vorbereitung etwas finden können, das mich sehr auch selber erstaunt hat. Also es heißt, dass sie 76% des auftretenden Sonnenlichts reflektiert und ist neben dem Mond der hellste Himmelskörper. Also es ist eigentlich sehr schön zu sehen. Also hier Christus, der auch die Sonne ist, selber, er strahlt also diesen Stern an und der Stern reflektiert sehr stark also dieses Licht. Und somit wird auch dieser Stern selber zum Symbol, auch für Christus selber, der also selbst wo die Nacht hereinbringt, also schon vor Hereinbrechen der Nacht eigentlich da ist. Das ist auch diese Gegenwart Gottes. Und auch am Morgen, selbst wenn der Tag angebrochen ist, noch lange sichtbar ist, wenn es schon etwas heller geworden ist. Also Christus, der derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit und der uns versprochen hat, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Aber ist auch der Künder des Tages, also der Morgenstern, der uns ankündigt, ja, das neue Leben in ihm, in seiner ganzen Pracht, in seinem ganzen Glanz, mit der Fülle auch des Lebens. Also, wenn wir den Sternhimmel einmal betrachten und die Venus sehen, dann können wir an diese Aspekte uns erinnern und sie auch immer auf Christus hindeuten. Wir können auch dann die Schrift uns zu Hilfe nehmen. Auch hier, wer eine Konkordanz hat, kann einmal Morgenstern eingeben und er wird erstaunt sein über die verschiedenen Schriftstellen. Ganz besonders aus der Offenbarung, wo es heißt, wer siegt und bis zum Ende an den Werken festhält, die ich gebiete, dem werde ich Macht über die Völker geben, wie auch ich sie von meinem Vater empfangen habe. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Also was für eine Prophezeiung, was für ein Zuspruch. Das heißt, wenn wir treu sind in Christus, wenn wir ihm treu folgen, wird er uns sich selber anvertrauen oder er wird immer mehr in unserem Leben auch wohnen. Das hat uns an anderer Stelle zugesagt. Ich und der Vater werden kommen und wir werden in ihm wohnen. Wer an mich glaubt, wer meine Gebote befolgt, wer in meiner Liebe bleibt. Und das ist eigentlich ein sehr schöner Ausdruck, was sich auch in der Taufe vollzieht. Ich werde ihm den Morgenstern geben, das heißt, ich werde mich ihm selber geben und er wird in gewisser Weise in dem Maß, wo ich in ihm lebe, wird er selber auch zum Morgenstern werden. Also diese Aspekte, die ich schon angesprochen habe, wo wir selber also in der Verähnlichung mit Christus für andere auch dann zum Licht oder zum Wegweiser werden. Ja, kommen wir zur weiteren Antiphon am 22.12. O Rex Gentium, o König aller Völker, ihre Erwartung und Sehnsucht, Schlussstein, der die Gegensätze eint, komm und errette den Menschen, den du aus Erde gebildet hast, für die besondere Anrufung von Christus als dem Rex, dem König. Christus ist unser König, also hier können wir natürlich gleich an das wunderbare Königsfest Christkönig auch denken am Ende des Kirchenjahres, wo wir ihn feiern, als dem alles unterworfen ist in Liebe, der König ist, der über alles in Liebe auch regiert. Das finden wir im Alten Testament sehr häufig, den Königstitel. Also vorausdeutend natürlich in den Königen des jüdischen Volkes, wenn wir an David zum Beispiel denken, aber auch die anderen Könige, die Vorläufer sind für den König der Könige, also Christus selber, den wir erwarten, und zwar nicht als einen Schreckensherrscher, sondern eben einen König, der in Liebe herrscht, der immer barmherzig zu uns ist, der alles in Liebe leitet und der die Kraft hat, der die Macht hat auch, uns zu beschützen gegen alle Streiter, gegen alle, die sich ihm auch und seinem Reich entgegenstellen und die uns auch bedrohen. Er ist der König, der unser Leben garantiert. In ihm haben wir Zuversicht. Er ist auch dieses Leben, wie ich schon gesagt habe, er kommt mit seinen Gaben, um dieses Leben auch reich zu machen. Ja, all das findet sich in den Prophetien, ganz besonders von Jesaja. Wir kennen auch diese Ankündigung, ja, aus Jesaja 7,14 zum Beispiel, aus Micha 5,1, wo diese Ankündigung auch der Geburt Christi angekündigt wird, wie wir es vom anderen Antiphon auch schon kennen, diesem Herrscher aus dem Spross Isais, aus der Wurzel Davids. Ja, also Jesus ist auch ein Nachkomme, wie wir es aus dem Stammbaum von Matthäus auch kennen, der sich also einreiht, auch in, durchaus in den menschlichen Stammbaum, aber als Gott, also Gott berührt die Dimension des menschlichen Lebens auch. Er wird einer von uns außer der Sünde und das Göttliche verbindet sich mit dem Menschlichen, aber wie es Ambrosius sagt, ja, um uns zu vergöttlichen, um uns also an der Königsherrschaft auch teilnehmen zu lassen. Und wir sagen das ja auch, durch die Taufe werden wir selbst zu Königen, zu Priestern, Propheten und zu Königen, also in dem Maß, wo wir Anteil haben an der Königsherrschaft Jesu selber. Ja, wir werden dann, wir haben Anteil an seinem Reich, an seinem göttlichen Leben und ja, sozusagen eine neue Anteilhabe oder sind hineingepfropft worden in diesen Lebensbaum, der Jesus selber ist. Und wenn wir auch an den König denken, dann kommt uns auch der andere Aspekt wieder in Erinnerung, den ich schon benannt habe, dass also die Herrscher dieser Erde, sie werden erzittern, wenn wir an den König Herodes denken, der diese Herrschaft Jesu nicht anerkennt, ihn bedroht in seiner Macht und der dann eben, ja, was wir ja auch dann feiern werden in der Weihnachtszeit, dieses dramatische Fest auch der unschuldigen Kinder, der sich also bedroht fühlt und in seiner letzten Not sozusagen alle Mittel dann ergreift, um ja, den Christus, seine Königsherrschaft streitbar zu machen, um an seiner Stelle sozusagen zu regieren. All das gibt es auch in unserem Herzen, wo wir manchmal vielleicht revoltieren gegen den Willen Gottes, wo wir ihm letztendlich nicht voll und ganz unser Leben auch anvertrauen, unterwerfen wollen. Solange wir also noch irgendwie befleckt sind von der Sünde oder von den Einflüssen, von verschiedenen negativen Einflüssen, mit denen wir auch zu kämpfen haben, solange wir hier auf Erden leben. Ja, all das dürfen wir Christus hinlegen und dürfen ihn bitten, ja Herr, sei du mein König. Dir möchte ich gehören, dir möchte ich mein Leben auch anvertrauen. Also das darf dann in diesem sehnsuchtsvollen Ruf dann auch neu einwilligen, wie wir am Ende dieses Antiphons dann hören. Komm und errette den Menschen, errette mich, den du wunderbar geschaffen hast. Kommen wir also jetzt noch zur letzten Antiphon am 23.12., also am Vorabend dann als Vorbereitung auf den 24., den Heiligabend, beziehungsweise das Fest von Weihnachten selber. Und da heißt es in dieser Antiphon: O Emanuel, Gott mit uns, unser König und Lehrer, du Hoffnung und Heiland der Völker. Komm, eile und schaffe uns Hilfe, du unser Herr und Gott. Das ist also die nachfolgende Antiphon auf Christus den König, jetzt Gott mit uns, Emanuel. Auch diese Anrufung Emanuel ist eine alttestamentliche Bezeichnung, aber kommt dann auch im Neuen Testament, wird sie verwendet. Und Emanuel, das ist ein Name, den Jesaja verheißt, aber er ist eigentlich nicht so sehr ein Eigenname, als ein Eigenname zu verstehen, sondern die vielmehr bezeichnet die tiefste Eigenschaft von Christus selber. Emanuel ist ja Gott mit uns. Oder eben, wie wir auch am Dornbusch schon gesehen haben, wie Gott sich selber offenbart, ich bin der Ich Bin, ich bin der Seiende, ich bin der, der mit euch ist, der mit euch auch, also diese Verheißung auch von Jesus, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Christus liebt diese Welt und jeden von uns und was wir manchmal eher als schmerzhafte Distanz erleben oder spüren, ist in der Realität nicht wirklich so. Er ist uns nah geworden als Jesus, als Jeshua, als Gott, der rettet, der heilt. Also in ihm ist diese Prophezeiung auch erfüllt, in seinem eigenen Wesen, dass er als der, der immer schon war und immer sein wird, auch mit uns immer in Beziehung sein möchte und diese Welt berührt hat mit seiner Gegenwart. Und selbst wenn er mit der Himmelfahrt sozusagen verzichtbar von dieser Welt gegangen ist, so bleibt er durch die Kraft des Heiligen Geistes immer konkret mit uns. Und wir dürfen ihm unser Leben anvertrauen oder er sehnt sich danach, dass wir mit ihm auch in eine lebendige Beziehung eintreten. Diese letzte Antiphon, die fasst eigentlich synthetisch nochmal alles zusammen, was in den vergangenen Tagen gesungen wurde. Alles hat sich gesteigert und drängt hin auf diesen letzten Tag und auf den Tag dann eben von Weihnachten. Und wir sollen wissen, dass der Herr kommt und dass wir seine Herrlichkeit schauen werden. O Emmanuel, der du mit uns bist und der du mit uns warst und der du kommst. Das ist auch ein Glaubensbekenntnis eigentlich. Emmanuel, der Name des Vertrauens. Dieser Gott ist unsere Hoffnung in all unseren Hoffnungslosigkeiten. Es ist ein großer Trost zu wissen, dass er an allem unserem Leben teilgenommen hat, schicksalshaft teilgenommen hat. Er ist der Heiland, der uns Heilung bringt. Und deswegen dürfen wir uns ihm anvertrauen und dürfen anrufen mit voller Sehnsucht. Komm, Herr, erlöse uns. Schaff uns Hilfe. Schaff uns neu. Schaffe diese Welt neu. Schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, in der es kein Leid mehr geben wird, keinen Schmerz und keine Tränen. Ja, mit diesen hoffnungsvollen Anrufungen dieser Antiphone möchte ich diesen kleinen Vortrag beschließen und hoffe, dass Sie gestärkt und erneuert sind in der Sehnsucht und wünsche Ihnen noch eine weitere gute Vorbereitung auf Weihnachten.
Herzlichen Dank, Pater Johannes Maria, dass Sie uns die O-Antiphone vorgestellt haben, die wir in diesen 7 Tagen, wie Sie so schön gesagt haben, verinnerlichen und in uns aufnehmen dürfen. Abschließend, Pater Johannes, würden wir uns noch auf ein Gebet und den Segen freuen. Darf ich Sie darum bitten?
Sehr gerne. Wir danken dir, Herr, für diese wunderbare Zeit des Advents. Und möchten dich jetzt bitten, komm jetzt schon in unser Leben mit deiner Gnade. Wir sehnen uns nach dir und wir brauchen dich, Herr, in der Nöte dieser Zeit, der Kirche, der Welt und auch in unseren persönlichen Anliegen. Und du möchtest kommen, um uns zu trösten, aufzurichten und uns dein Heil zu schenken. So vertraue ich dir besonders alle Hörerinnen und Hörer an, in ihren Situationen, die du allein kennst. Und wo sie dich ersehnen, wo sie dich brauchen als Heiland und Erlöser, als König, als Emmanuel, so bitte ich dich um deinen besonderen Segen. Ich segne sie alle, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Danke, Pater Johannes, dass Sie bei uns waren. Ihnen auch eine ganz gesegnete Advents- und Weihnachtszeit.
Dankeschön, alles Gute.
Unser Gast war Pater Johannes Maria Poplotzki von der Gemeinschaft der Seligpreisungen aus Blagnac in Frankreich. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Ja, in der Weihnachtszeit ist Pater Johannes Maria noch einmal unser Gast. Und zwar am 1. Januar, dem Hochfest der Gottesmutter Maria, dürfen wir uns wieder auf seine Gedanken freuen in der Sendung Spiritualität mit dem Thema Die Berufung Mariens, Gottesmutter und die neue Eva. Gerne können Sie diese Sendung in unserer Mediathek auf der Website von radiohorrepore.org noch einmal nachhören oder weiterempfehlen oder auch einen Mitschnitt bestellen bei unserem CD-Dienst unter der Telefonnummer 08328 921 120. Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie diese Anrufungen in einer großen Vorfreude auf die Geburt unseres Erlösers auch hier bei Radio Horeb mitbeten und mitsingen in verschiedenen Gebetszeiten. Danke fürs Dabeisein, sagt Renate Mewes.